Andersschlau,
der Podcast für dich.
Du denkst dich rein.
Du fühlst dich rein.
Du probierst.
Du sortierst.
Du entscheidest.
Ein Austausch auf Augenhöhe
mit Birgit Feldmann
und Kurt Neubesch.
Ja, hallöchen, liebe Leute. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von Andersschlau.
Ja, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Ja, wir haben einen Gast bei uns heute. Wir begrüßen Ingo.
Hallo.
Herzlich willkommen.
Hallo Ingo.
Danke.
Ja, schön, dass du aus Mülheim beziehungsweise Stuttgart zu uns gekommen bist.
Ja, beides.
Genau.
Beides so ein bisschen.
Beides trifft auf dich zu. Genau, du wohnst in Mülheim, kann man sagen, als Erstwohnsitz und arbeitest in Stuttgart.
Genau, also ich Erstwohnsitz ist Mülheim und Zweitwohnsitz ist nicht mal Stuttgart, weil ich da bei Freunden lebe. Also von daher, aber ich arbeite 3 Tage die Woche in Stuttgart, also 2 Übernachtungen.
Okay. Ja. Ja, Ingo, ich erzähle, wenn das für dich in Ordnung ist, ein bisschen, wie wir beide uns vor ein paar Jahren kennengelernt haben.
Mhm.
Es ist immer, finde ich, ganz, ich versetze mich immer so in die Zuhörer, so von wegen, das ist ja manchmal so einfach spannend zu erfahren, wie Menschen zueinander kommen, kamen, wie sich so Effekte einfach ergeben, die ja gar nicht in so einer unbedingt ausgelebten Geschichte sich dann darstellen, aber man sieht sich und verliert sich nicht aus den Augen, was ja dann an der Stelle auch nochmal eine besondere Bedeutung hat. Wir haben uns tatsächlich, glaube ich, kennengelernt vor 3 Jahren, ne?
Juni 2018.
Ja, guck, du hast recherchiert, du hast dich vorbereitet, schön, ja. Ja, ist schon einige Zeit her und zwar in meinem Lions Club, kann man ja sagen, inzwischen bin ich Mitglied in diesem Lions Club, ich bin sogar derzeitig die Präsidentin, ja. An der Stelle, genau, und damals war der Mann deiner Cousine.
Genau.
Der Mann deiner Cousine war der amtierende Präsident,
genau.
Richtig, genau, und du warst sozusagen sein Gastdozent an einem der Clubabende,
ja.
Die ja bei den Lions so veranstaltet werden, einmal im Monat, und da hast du referiert. Als Sportpsychologe bist du uns Zuhörern, wie gesagt, ich war ja damals Gast im Lions Club, vorgestellt worden und ich war völlig begeistert von deinem Vortrag. Fand ihn ganz klasse, insbesondere die durchgeführte Übung, die der Ingo dann mit uns allen gemacht hat.
Ja.
Magst du die mal kurz erzählen und erwähnen? Die war einfach so klasse.
Ja, also es letztendlich ging es in der Übung darum, dass man körperlich erfährt, was es heißt, eine Grenze zu verschieben.
Mhm.
Also wir haben immer wieder mal im Fußball, also da, wo ich nun eigentlich die meiste Zeit tätig bin, auch darüber gesprochen, was ist eine Grenze, wie fühlt die sich an, wann hört man irgendwas auf. Und ja, das Thema da war dann halt, diese zu verschieben, und dafür habe ich mit den Teilnehmern eine Halteübung gemacht. Also die sollten sich in diesem Fall einen Stuhl nehmen, weil ich nicht so viele Medizinbälle mitschleppen wollte. Und den haben sie vor sich gehalten, diesen Stuhl an ausgestreckten Armen. Und die Vorgabe war einfach, diesen Stuhl so lange zu halten, wie sie können. Und ich habe dann parallel die Zeit gestoppt und habe die Zeiten, ich glaube, damals eingetragen auf den, die hatten so einen
das
Zettel vor sich
gemacht,
liegen.
Ja.
Ne?
Mhm, genau.
Und habe den die Zeit da eingetragen. Und dann war erstmal ein kleiner Break. Und ich bin dann eher so eine Theorie, habe Geschichten erzählt. Vor allen Dingen die Geschichte von Roger Bannister. Roger Bannister ist ein englischer Medizinstudent gewesen, der, also zu der Zeit Medizinstudent, wahrscheinlich später Arzt gewesen, der sehr gerne lief. Und zu der Zeit, als er lief, galt die eine Meile als so eine Paradedisziplin, wo 4 Minuten nicht zu unterbieten waren. Also 4-Minute-Mile hieß das immer. Und es gab Untersuchungen dazu, dass Leute sterben würden, wenn sie das schaffen würden und so weiter und so fort. Naja, auf jeden Fall, dieser Roger Bannister hat sich darauf vorbereitet, auf diese Meile, und hat geguckt, welche Zeiten muss er laufen, was passiert, wenn das Publikum irgendwie dann auch abdreht und mich unterstützt, und was passiert, wenn der Hase vor mir, der mich zieht, wenn der rausgeht. Und er hat sich halt auch immer wieder vorgestellt, wie es ist, diese 4 Minuten zu knacken. Und dazu haben wir uns ein kleines Video angeschaut, wie er das gemacht hat. Er hat es nämlich tatsächlich geschafft. Und die eigentliche Leistung war nicht, dass er diese 4 Minuten unterboten hat, sondern in demselben Jahr, wo er das gemacht hat, haben 27 weitere Personen das gemacht. Also einmal in dem Moment, wo diese Grenze gebrochen war, führte es dazu, dass ganz, ganz viele weitere Personen es geschafft haben, die Meile unter 4 Minuten zu laufen. Und ich habe damals, glaube ich, nochmal nachgeguckt, ist irgendwie mittlerweile bei 3:45 oder irgendwie so. Auf jeden Fall nochmal wesentlich besser. Und darauf haben wir so ein bisschen aufgebaut. Ich meine, ich habe damals noch 2 weitere Videos gezeigt. Ich weiß nicht, was die Zeit sagte. Eins von Usain Bolt, wo er erzählte, wie es ist, wenn man nicht mehr kann, noch 1 Minute weiterzumachen. Das ist das, was einem im Endeffekt dann den Unterschied auch ausmacht. So wie ein etwas plakativer Ausschnitt aus dem Film Facing the Giants. Ich kannte auch nur diesen Ausschnitt, ist ein recht religiöser Film, habe ich im Nachhinein irgendwie mal gehört. Ich glaube sogar vom Stefan Borowski, dem Mann meiner Cousine. Wo es darum ging, dass vor einem Footballspiel in Amerika die Teammitglieder eines Colleges oder was weiß ich mal, Highschool, also nicht glaubten, dass sie den Gegner werden schlagen können. Und einer der Teammitglieder sollte dann eine Schildkröte machen. Schildkröte ist, dass man sich auf alle Viere stellt, die Knie vom Boden abhebt und dann noch eine Person hinten auf seinen Rücken raufnimmt und diese dann entsprechend weit trägt. Und es ging da, glaube ich, um 30 Yards oder irgendwas. Und damit er an seine Grenze geht, hat er ihm die Augen verbunden. Und im Endeffekt hat er den halt über das ganze Feld getragen. Das war dann so ein Epos, der daraus wurde, aber es ist also für die Jungs beim Fußball ist es recht plakativ, recht einsehnlich auch. Das ist eigentlich ganz schön. Naja, und als dann genügend Zeit ins Land gegangen war, haben wir diese Übung vom Anfang wiederholt. Und
die Stühleübung.
Die Stühleübung, genau. Also den Stuhl wieder halten. Und mit dem Zusatz, dass man jetzt auch wirklich an seine Grenze gehen soll und gerne auch so ein bisschen pushen noch dabei. Und ich kenne nicht mehr alle Zeiten von damals, allerdings habe ich diese Übung häufiger gemacht im Fußball. Also die habe ich von meinem Chef in Leverkusen übernommen damals. Und der hatte, also die Ergebnisse, die ich daraus hatte, die waren phänomenal. Also Jungs, die es am Anfang irgendwie 2 Minuten geschafft haben, haben danach unter Schmerzen und mit Schweiß auf der Stirn es geschafft, 9 Minuten lang oder irgendwie so die Übung zu halten. Aber eigentlich hat es fast jeder geschafft, die Zeit zu toppen. Und wichtig dabei ist, dass man den Vergleich, den man zieht, eigentlich nur mit sich selber zieht. Also dass
das
man nicht
ist so
irgendwie,
die Hauptaussage.
Genau, dass man sich nicht mit anderen vergleicht. Beim Fußball ist das so, dass ich unterschiedliche Gewichte nehme. So ist das eigentlich gar nicht möglich, sich mit dem anderen zu vergleichen. Und damit sie es trotzdem nicht machen, verbinde ich die Augen mit irgendwas oder lasse sie sich schließen und ja, und das ist dann eigentlich ganz schön zu sehen, wie es ist, wenn sie wirklich an ihrer Grenze landen.
Interessant, ja. Cool.
Ja, toll. Also das war damals wirklich ein bewegender Abend, kann ich nicht anders sagen. Und ich habe dann Ingo im Rahmen dieses Abends ja im Prinzip kennengelernt und dann haben wir Telefonnummern, E-Mail ausgetauscht und ich konnte dich ja dann bitten, ne, für unseren Verein für hochbegabte Kinder, die ja einmal im Jahr einen größeren Fortbildungstag für die Eltern dieser Kinder veranstalten, als Referenten gewinnen. Und dann hast du einmal auch eine Fortbildung, glaube ich, für unsere Elterngesprächskreisleiter abgehalten. Genau, die erfreut sich auch heute noch lebendige Erinnerungen. nein, doch. Also nein, an der Stelle möchte ich das ja gerade erwähnen, weil deine Art als Referent und Dozent ist ja sehr ganzheitlich, mag ich an der Stelle betonen. Das heißt, du bedienst dich einfach nicht nur einer schnöden PowerPoint-Präsentation, sondern du gehst ja auch nochmal in einen persönlichen Austausch, weil du fast immer eine Übung dabei hast, die sich an den Teilnehmer persönlich richtet. Mhm. Und weil du eben mit Emotionen, Gefühlen arbeitest insofern oder die ansprichst, kann man sagen, indem du eben über Bilder gehst und über Geschichten von Menschen, die eben leben bzw. gelebt haben, was also situativ natürlich passt, aber wo ich persönlich an der Stelle einfach mich sofort eben ja auch angesprochen fühle und weiß, das ist bei mir das Schlüsselerlebnis, was bei mir dann Klick macht, wo ich in Verbindung gehe, in Resonanz gehe und ungeachtet der Tatsache, dass ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch kein theoretisches Wissen habe, dafür bist du ja da, das dann gerade sozusagen, ne?
Theoretisch angeht, schon, ja.
Ja, in, sagen wir mal so, ja. In der Rolle habe ich dich ja erlebt, ne? In der Rolle des Referenten, Dozenten, aber es über diese Geschichte mir ganz leicht macht, in Kontakt zu gehen, ja, und mitzugehen. Und ich gehe darüber hinaus. Ich meine, ich habe mir ja viele Gedanken gemacht in der Vergangenheit über solche Prozesse in mir, bevor ich die, ja, ich sag jetzt mal Hypothese aufstellen konnte, dass das ja nicht nur mich betrifft, sondern dass Menschen, die ebenso wie ich, an der Stelle möchte ich jetzt einen neuen Begriff einpflegen, lernen, denn das ist so, es geht nicht nur um Verstehen, es geht auch um Lernen, um Lernverhalten. Ich brauche diesen Anfangsbezug. Bei mir geht's über die Emotion. Ich stelle darüber den Bezug her, bin interessiert und dann bin ich auch bereit zu sagen, okay, das ist zwar so eine Schwarte oder wie auch immer, aber jetzt bin ich bereit, mich auf die Theorie hinter einer Story oder hinter mehreren Stories einzulassen. Und dann ist die Neugier sozusagen der Key Moment, ne, der dann alles Weitere sozusagen geschehen lässt. Mhm. Und das finde ich ja insbesondere, da wir ja mit einem Personenkreis zu tun haben, der sich ja gemeinhin Anderschlau nennt, aber eben doch sehr heterogen ist. Und wir ja da einfach immer wieder feststellen, dass viel Individualität den betreffenden Lernbegleitern, dieser Kinder, Schrägstrich Menschen, Personen, es so schwer macht, manchmal einen Packern zu finden. Das heißt, ne, man erlebt Talente, begabte Menschen in unterschiedlichen Kontexten und weiß manchmal natürlich nicht, ne, wie kriege ich den oder die sozusagen wirklich zur Blüte oder zur Exzellenz? Wird dann, ja, das ist jetzt so der Intellektuelle.
Nee, alles gut. Ich hab das häufiger, dass wir über Perfektionismus so ein bisschen reden. Von daher, Exzellenz ist die Vorstufe irgendwie für mich. Die kann man noch erreichen.
Also gut gewählt.
Ja, gut. Ich meine, du hast eben Sport studiert, du hast Psychologie studiert und vielleicht magst du, wir reden die ganze Zeit schon über dich, etwas zu deiner beruflichen Geschichte sagen.
Ja, berufliche Geschichte hat eigentlich damit angefangen, dass ich mir bei vielen Sachen unsicher war, eigentlich, was ich will. Also ich habe irgendwie, für die Leute, die es noch wissen, nach 13 Jahren Abitur gemacht. Das war 1998 und bin ausgemustert worden. Also ich hatte meinen Antrag auf Verweigerung gestellt und wurde dann gemustert und bin ausgemustert worden. Und hatte so ein bisschen eigentlich so, oh, dieses Jahr hast du noch. Also war irgendwie noch, war zwar irgendwie gerade 19, aber gefühlt 17, also von dem, wo andere wussten, okay, jetzt Jura und danach die Kanzlei vom Papa oder irgendwie sowas. Ja, und das hat sich dann eigentlich auch gezeigt erst so. Also ich hab angefangen mit Bauingenieurwesen und Umwelttechnik und das habe ich ein Semester durchgehalten. Hab vorher ein Praktikum auf dem Bau gemacht und das war eigentlich besser als das Studium. Und habe dann geguckt, okay, wenn es das nicht ist, vielleicht Geophysik. War da ein halbes Jahr eingeschrieben und habe ein Praktikum gemacht am Institut in Bremerhaven. Und war interessant, aber war es auch nicht. So, und es war dann irgendwo, habe ich dann einen Weg gesucht. Und Sport war immer eine Passion von mir. Also es ist auch mal immer irgendwie leicht von der Hand gegangen, ohne dass ich jetzt exzellent war. Also es waren einfach viele Sportarten, die ich getrieben habe. Fußball war es immer, aber irgendwie Fahrrad, Kanu, Tennis, Volleyball, Streetball, auch gerne konsumiert. Also es waren einfach viele Richtungen und also ein paar Sachen, also so, wenn es dann gymnastisch wurde, dann ist es mir nicht mehr so einfach gefallen, aber also alles, wo ein Ball dabei war oder so, war immer gut oder was mit Leichtathletik irgendwie zu tun hatte. Und dann hatte ich noch irgendwie kurzzeitig gedacht, Physiotherapie, war aber auch recht spät dran und habe dann nichts mehr gefunden und bin dann im Sportstudium gelandet. Und auch da musste ich mich noch so ein bisschen orientieren, weil ich war erst auf Lehramt eingeschrieben in Kiel und aber ich wollte kein Lehrer werden. Und dann bin ich dann irgendwann im Studium Magister in Kiel gelandet. Und das habe ich dann auch durchgezogen mit Nebenfächern Psychologie und VWL. Und war zwischenzeitlich ein Jahr in Frankreich, was für mich sehr, sehr prägend war. Also auch immer noch Kontakte dahin habe und was mich extrem geöffnet hat und mir sehr, sehr gut getan hat, irgendwie da gelebt zu haben. In Brest ist keine schöne Stadt, aber wunderbare Gegend. und ja, und war aber schon irgendwie auch während des Studiums so, okay, was machst du jetzt damit? Also ich habe parallel als Fußballtrainer gearbeitet, erst mit ganz jungen, also F2 habe ich angefangen, dann E4 ist das dann irgendwann geworden, also die waren 8, glaube ich, als ich mit denen angefangen habe. Und habe auch Trainerscheine da angefangen zu machen. Und ich wollte halt nicht irgendwann im Fitnessstudio landen oder ja. Das ist halt irgendwie so der plakative Weg. Also hat wirklich, bei vielen war es dann so, und was auch deren gutes Recht ist, also so alles gut. Viele sind auch in eine Versicherung gegangen oder so, das war es auch nicht. Also ich fand draußen schon ganz cool und ich fand mit Menschen ganz cool. Und dann hatte ich das halt überlegt, okay, wie geht's? Und hatte ja schon mal ein Nebenfach Psychologie, wo ich damals deutlich mehr besucht hat, als ich musste. Dazu kommt, dass mein Vater Psychotherapeut ist und ich auch zum ersten Mal so ein bisschen die Tiefe der Psychologie erlebt habe. Vorher war es halt mehr so, ja, ist mein Papa. Halt irgendwie so, ne? Und aber was da alles mit zusammenhing, war dann schon sehr interessant, so dass ich dann mit Ende des Studiums eigentlich schon direkt die Überlegung hatte, weiterzumachen. Ich hatte parallel bei den VWLern meine Statistikklausuren gemacht, dass ich quer einsteigen konnte und alles, das ging dann. hatte dann erst nochmal ein Praktikum bei Werder Bremen gemacht im Übergang der Studiengänge. Hat mich ein bisschen Zeit gekostet und auch dann, ich sag mal, Statistik, weil ich da auch noch ein Vordiplom machen musste. Das wurde dann schwieriger. Da bin ich dann dreimal angetreten, aber dann hat es geklappt. mir fehlten so die Lerngruppen, das war auch eine Erfahrung daraus, also diese Auseinandersetzung fehlte und aber es war auch, das war richtig, dass es dann irgendwie mehrfach stattfand und da habe ich dann bis 2010 zur Scheinfreiheit studiert, war dann im Fußball bei der A-Lizenz angelangt und mittlerweile bei Holstein Kiel als Jugendtrainer tätig. Und 2010 kam dann die Möglichkeit, bei Werder zu arbeiten. Erst im Bereich Schulbetreuung und Internatsbetreuung. Und mir fiel es dann sehr schwer, irgendwie parallel meine Abschlussarbeit anzufangen, was auch 2,5 Jahre irgendwie mehr oder weniger dahin vegetiert hat. Also es hat der Kauf eines Laptops und irgendwie sowas gebraucht, um das dann anzufangen. Und irgendwann war es dann soweit und ich habe eine tolle kleine Forschungsgruppe gefunden, wo ich das dann parallel gemacht habe und war 2013 dann mit dem Diplomstudium fertig in Psychologie und habe von da an auch angefangen, dann vereinzelt mit Spielern bei Werder psychologisch zu arbeiten. Das war anfangs noch so ein bisschen schwierig, weil auf der einen Seite ihnen zu sagen, du hast eine 5 geschrieben und auf der anderen Seite irgendwie eine Offenheit zu erwarten, das hat sich teilweise gebissen. Und ich bin die Schule allerdings da nicht losgeworden und deshalb war es auch so, dass ich dann 2015 nach Leverkusen gegangen bin und dort als Sportpsychologe angefangen habe mit meinem damaligen Chef Christian Luttert. So kam ich hier in die Gegend, Vorher war ich einfach ein Kind des Nordens. Und bei Leverkusen habe ich 3 Jahre gearbeitet. Das hat mir sehr viel gebracht. Also vor allen Dingen Auseinandersetzungen mit meinem Chef, aber auch, dass ich wirklich ins Tun kam. Ich habe einen ganz anderen Zugang zu Literatur und so bekommen. Und was für mich immer so ein bisschen das Problem in der Sportpsychologie war, dass es halt auch so eine extrem verhaltensorientierte Art und Weise des Rangehens war. Und das hat sich da geöffnet. Da kamen plötzlich andere Sachen dazu. Also viel Humanismus, Existenzialismus, also ganz große Begriffe im Prinzip.
Aber gelebt, ne?
Ja, also in Auseinandersetzung mit den Jungs auf jeden Fall. Das war immer sehr schön. Ja, und das hat sich dann da nach 3 Jahren, ist das da alles so ein bisschen zugrunde gegangen, sag ich mal. Also wir waren eigentlich 2,5 Stellen in der Psychologie und das hat sich alles so ein bisschen aufgelöst. Und deshalb bin ich da dann 2017 weg. Also mein Vertrag wurde auch nicht verlängert. Dann ein Jahr in Bielefeld bei der Profimannschaft war ich als Psychologe da und habe mich dann selbstständig gemacht. Also bin jetzt seit einem Jahr selbstständig, was vor Corona, also direkt vor Corona, nicht sehr einfach war und auch immer noch im Aufbau ist, aber alles gut. Und habe dann im Sommer das Angebot bekommen, in der Jugend von VfB Stuttgart anzufangen, wo ich jetzt halt 3 Tage die Woche bin. Ja, das war der berufliche Weg. Vielleicht dazu noch sagen, 2017 ist mein Sohnemann geboren und das war ein sehr einschneidendes Erlebnis, ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Mhm. Und das begleitet mich in meinem Berufsleben seitdem. Ja, und das ist das weinende Auge in Stuttgart sozusagen, aber die andere Tage sind sehr intensiv.
Genau, das weinende Auge, das das Kind nicht sieht, ne?
Genau.
Genau. Mhm. Genau. Ja, also in Stuttgart bist du eben alleine, ne? Also das heißt, der Rest deiner kleinen Familie ist halt hier, ne?
Hat Vor- und Nachteile, also so ist es natürlich auch nicht so, dass ich abends auf die Uhr gucke, wann musst du jetzt nach Hause, um ihn noch zu sehen und so. Mhm. Aber ich merke schon, wenn ich dann wieder da bin, das ist schon eine große Resonanz, ja.
Ja, klar. Schön. Ja. Und ungeachtet der Tatsache, dass ja derzeit Corona ist, ist dein Tätigkeitsfeld, erlebst du das derzeit eingeschränkt? Also ich sag jetzt mal deine Tätigkeit beim VfB
ja, sehr.
Stuttgart, ja?
Ja.
Okay.
Also sehr, also was halt noch einigermaßen gut geht, sind so dyadische Geschichten, also ich mit irgendjemand anderem. Mhm. Ja, auch gerne draußen oder so, aber normalerweise ist es so, dass eine Saison im Fußball beginnt halt oft auch mit dem Trainingslager und all sowas, das war nicht. Dann ist es so, dass man sehr, sehr intensiv zusammenarbeitet. Ich war bei vielen einfach noch gar nicht dabei, weil der Raum der Kontaktpersonen einfach gering gehalten wurde. Das heißt, ich war eigentlich kaum in der Kabine oder so vorm Spiel, bei Ansprachen, bei Videositzungen und all sowas. Und das habe ich schon sehr gemerkt. Außerdem habe ich noch nie gemerkt, wie der Laden brummt. Also wie da irgendwie alles durcheinander wuselt und so. Und das habe ich jetzt halt auch sehr gemerkt, dass meine Tätigkeit in vielen Dingen gar nicht klar ist für die Jungs, weil einfach, ich war dann halt irgendwie draußen beim Training dabei und die haben mich begrüßt und sind sehr, sehr höflich und alles. Mhm. Das hole ich jetzt so ein bisschen nach, dass ich eigentlich so Einzelgespräche mache, so Kurzgeschichten, so eine Viertelstunde, wo ich mich so ein bisschen vorstelle und sie dann frage, wer sie dann sind. Und da kriege ich jetzt so einen Überblick darüber, wer mir da eigentlich alles gegenüber sitzt und wo die herkommen. Das ist irgendwie immer ein großes Thema. Wie groß die Familie ist, ob sie beim Verein wohnen oder noch zu Hause und so. Also
der Verein hat also auch ein Internat, oder?
Der Verein hat ein Internat, ja.
Also.
Genau.
Und was ist so deine Hauptaufgabe, wenn ich fragen darf? Was wird von dir so grundsätzlich erwartet? Teambegleitung oder Einzelbegleitung hast du ja gerade schon angesprochen.
Also die Teambegleitung ist immer für mich ganz interessant, um so ein bisschen zu sehen, wie der Einzelne sich halt in diesem Teammoment gibt. Also um so ein Gefühl für die Spieler, aber auch für die Trainer zu bekommen. sonst ist es eher keine Teambegleitung. Also es ist nicht so, dass ich da reingehe und irgendwie, wir machen jetzt den Event und das und hier. Also vielleicht auch sowas, wie ich jetzt am Anfang beschrieben habe, ist eigentlich eher seltener der Fall. Also ich habe es jetzt in der Zeit da zweimal gemacht. Und sonst ist es eigentlich eher in Richtung Einzelcoachings oder Rückfragen für die Trainer und für die anderen Angestellten. Wir haben so ein paar Projekte angeschoben, wo ich jetzt mal mit drin bin. Also gucken, ob wir so ein bisschen zusammen etwas bewegen können, weil sich doch manche Sachen immer doppeln. Also die Athletik möchte jetzt gucken, wie sie vorgehen kann, um die Jungs mehr zur Selbstständigkeit zu bekommen und sowas. Und da ist dann immer ein Austausch da. Also es sind so ein paar Projekte da. Aber eigentlich, im ureigentlichen Sinne ist es, dass ich ein Ansprechpartner für Spieler und für Trainer bin.
Seit wann bedient sich der Fußball? Ich sage jetzt einfach mal, streng genommen überhaupt so, ich frage jetzt mal als absoluter Laie, des psychologischen Beistands. Das ist eine gute Frage. Ne? Ich bin gerade berauscht von mir selber.
Ja, ja. Also die Nachwuchsleistungszentren, das heißt, der Nachwuchs der Profivereine muss es mittlerweile.
Ach, die müssen? Ach,
guck. Also es gibt 53, glaube ich, aber nagelt mich jetzt nicht auf die Zahl fest, Leistungszentren in Deutschland. Es gibt 36 Profivereine. Und alle Leistungszentren von einem Profiverein müssen eine Psychologin, einen Psychologen oder, und das ist so ein bisschen der weitere Griff, ein sportpsychologische Beraterin oder sportpsychologischen Berater. Das sind die aus dem Sportstudium kommen, in der Regel aus dem Sportstudium kommen und dann eine sportpsychologische Weiterbildung bei der Arbeitsgemeinschaft Sportpsychologie gemacht haben. Oder in Kooperation. Also sie können das auch abdecken mit irgendwas. Okay. Und die der Bundesliga müssen es als ganze Stelle haben und die der zweiten Liga als halbe Stelle. Mhm. Und dann darüber hinaus ist es freiwillig. Also ab der dritten Liga muss man es nicht haben. Das ist, glaube ich, weniger dem geschuldet, dass die glauben, dass es da nicht nötig ist, sondern eher der Tatsache, dass da wenig Geld für da ist. Mhm. Also dass da wird das Geld fließt halt woanders hin.
Mhm. Was ist so der Grund? Aus welchem Grund müssen die nachgewiesen werden? Ich habe jetzt gerade so überlegt, ob das daran liegt, dass ja die Fußballer auch unter Druck stehen und dass man dann sagt, okay, komm, früher hat man gesagt, du musst du durch und heute sagt man eher so, oh, hier Burnout, ich überspitze das.
Man sagt immer noch, müsst ihr durch. Ja.
Du, das ist direkt abgekürzt. Genau.
Müsst ihr durch, aber jetzt haben wir noch jemanden, der zuhört. Ja.
Oder halt jetzt macht und weh, einer bringt sich hier um oder macht hier einen auf Stress oder auf krank oder so, weißt du, wie ich meine? Also wo vielleicht an manchen Stellen auch die psychische Stabilität überprüfen, wäre jetzt mein Laiendenken. Aber ich glaube, das ist nicht der Hintergrund, ne, oder?
Also ganz genau kann ich es auch nicht sagen. Aber ich glaube, es gibt schon zwei Gründe. Das eine ist, dass sie durchaus verstanden haben, dass der Kopf sowohl hinderlich als auch vorteilhaft sein kann, um sein Potenzial zu entfalten. Also das, was da irgendwie in jemandem drin steckt. Das andere ist mit Sicherheit auch der kurative Effekt. Also so ein bisschen, seit Robert Enke die Angst vor möglichen Folgen einer psychischen Erkrankung. Bloß der letztgenannte Grund ist eigentlich sehr komisch, weil dafür bräuchten wir Psychotherapeuten. Und die haben wir nicht. Also doch, es gibt auch welche, die auch Psychotherapeuten sind. Also wir in Stuttgart, wir haben zwei Stellen. Tatsächlich, mein Kollege ist Psychotherapeut. Ah, aber das ist eher die Ausnahme als die Regel. Natürlich hatte ich irgendwie sowas wie klinische Psychologie im Studium. Also es gibt eine gewisse Sensibilität, wobei ich bin noch mit dem DSM-4 groß geworden. Also es hat sich, und ICD-10 haben wir kaum gehabt. Also eigentlich haben wir das alles als DSM-Kriterien. Aber ich habe natürlich irgendwie eine gewisse Vorstellung davon. Ja, klar. Gibt's. Aber meistens ist es so, dass in dem Fall entweder auch Kooperationen bestehen oder es gibt halt, was sehr verbreitet ist mittlerweile über die Robert-Enke-Stiftung, recht kurzfristig Möglichkeiten, psychotherapeutische Hilfe zu bekommen für Spieler über auch so Notfalltelefone und all sowas. Und ja, die stellen das auch vor. Von daher ist, glaube ich, der Faktor psychische Störung durchaus drin, aber jetzt nichts irgendwie, was nach als das Erste nach vorne gestellt wird, sondern Ich glaube da dann doch eher der Leistungsfaktor.
Ich glaube, das wäre auch eine falsche Botschaft, weil sonst man denkt so, hier, wir haben Psychologen, aber wir müssen nachweisen, das heißt, ihr seid alle durch den Boden. So, das wäre ja auch so, weißt du, wie ich meine, so, also ich glaube, das ist gar nicht die Idee dahinter, zu sagen, man braucht einen Psychologen für eine psychische Stabilität, sondern ich glaube, du hast, wie du gerade meintest, doch auch den Fokus, so habe ich das verstanden, den Fokus auf das so Sport, dieses Motivationale und dieses so auch noch vielleicht Dinge besser noch nutzen zu können, wie du sagtest, den Kopf, ne, dass man den sogar noch auch effizienter oder exzellent, oder was haben wir gerade gesagt?
Der Begriff? Exzellenz, ja.
Exzellenz, ne, dass man den da entsprechend nutzen kann.
Ja, es ist da, glaube ich, eher eine Auseinandersetzung. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da mit allen möglichen Übungen reingehe und danach ist jeder hochmotiviert und weiß auch, was er will und irgendwie so.
Das wäre natürlich toll.
Das wäre toll, ja.
Wenn es so einfach wäre.
Ich fürchte, manchmal wird das durchaus suggeriert.
Das finde ich aber auch ein ganz interessant. Genau, ne? Das ist ja ein interessanter Gedanke, ne?
Ja.
Um ihn zumindest kurz zu erwähnen, dass es nicht so ist.
Ja, also definitiv, weil also ich habe schon häufig damit zu tun, dass gesagt wird, irgendwie ja, mach den mal besser.
Genau, und mach irgendwie den so, besser. Ne?
Also das
allein
ist,
dieser Ausspruch,
ja, das ist ja das ist schwierig, ne?
Also das ist unglaublich.
Also in mehrerer Hinsicht. Also deshalb ist, ich glaube nicht, dass der Sport und das Leben sich grundsätzlich unterscheiden. Also sondern der Sport ist ein Phänomen des Lebens irgendwie, um das vielleicht so zu benennen. Ja. Und das war auch was mich im Sportstudium durchaus immer irritiert hat. Also der Sport entlehnt sich ganz, ganz vieler Wissenschaften. Und manche davon beeinflusst er sehr. Also zum Beispiel die Medizin beeinflusst er sehr. Der Körper verändert sich mit Sport. Sport ist eine Prävention wie auch ein Heilmittel irgendwo. Und da passiert eine ganze Menge, deshalb finde ich, hat die Medizin als Fach im Sport eine sehr, sehr große Berechtigung. Mhm. Sowas wie Sportrecht ist im Prinzip losgelöst vom normalen, also ist es nicht, aber es ist, also wenn, ich kann jetzt niemanden erschießen auf dem Platz, aber es gibt eine Sportgerichtbarkeit, die eigentlich nicht der normalen Gerichtbarkeit unterliegt und sich, wenn da keiner draus ausbricht, auch alle dran halten, dann ist das halt auch irgendwie ein Grund der oder als Soziologie, also das Phänomen Sport, wieso ist Sport irgendwann entstanden, was die Psychologie nicht. Also es gibt für mich nichts, was der Sport der Psychologie gegeben hat, was die Psychologie nicht vorher hatte, sondern der Sport entlehnt sich der Psychologie.
Also ist es eine Einbahnstraße.
Wenn man so, ja, also das ist, ja, genau, aber
One-Way-Ticket. Ja, es geht eben nur in die eine Richtung, ne?
Ja, also ich meine, so ganz, ganz tief ist ja alles, was aus der Psychologie kommt, kommt ja irgendwo aus den Störungsbildern. Und das ist das, was es auch irgendwo interessant macht. Also als wir das erste Mal über Schizophrenie geredet hatten, dachte ich, wow. Und das war schon irgendwie so, diese Stunden zu haben, das war klasse. Aber es ist halt auch, alle großen Schulen orientieren sich an einer Therapieform oder entwickeln eine Therapieform in irgendeiner Art und Weise. Und Sachen, die ich ganz normal im Sport manchmal verwende, können dem Ganzen entlehnt sein. Mhm. Na, also wie, um mal mit dem theoretischen Begriff, dem ABC-Modell von Alice oder irgendwie sowas da reinzugehen, um eine Erklärung zu finden. Mhm. Deshalb ist mein Ansatz in dem Ganzen immer eher zu gucken, okay, wie kriege ich eine Beziehung zu der Person? Was dabei rauskommt, weiß ich im ersten Moment nicht. Mhm. Also da können sicherlich Aha-Effekte bei passieren, die in der Regel aber auch ein bisschen Zeit brauchen. Mhm. Aber auch das ist komplett unterschiedlich. Also es ist nicht so, dass ich sage, okay, wir müssen jetzt an seine Motivation schrauben.
Ja, das finde ich ganz interessant. Wenn ich das kurz aufnehmen darf, ich meine, du bist ja nicht ohne Grund hier bei Anderschlau. Und nur um es einmal mal ganz plakativ, wir gehen sofort zum Fußball zurück.
Alles gut. Ich kann auch über andere Sachen reden als Fußball.
Genau, nein, aber genau in den letzten 10 Minuten sind so wertvolle, wichtige Dinge gesagt worden. Im Prinzip steht eben die Psychologie über allem und der und die Verbindung in Richtung Sport. Das ist eben, ich sag jetzt mal, bezogen auf Gardner, die multiplen Intelligenzen von Gardner versus Anderschlau, ja. Es ist eben nur eine Möglichkeit, begabt zu sein. Und letztlich gilt ja genau das, dieser Satz, den du gerade genannt hast. Ich selbst stelle eine Beziehung her zu dieser Person. Diese Person ist jetzt in deinem Kontext natürlich ein junger, begabter, vermutlich talentierter
Fußballer. Sie heißen alle Talent, ja.
Genau, sie werden sogar in dem Sport Talent genannt, richtig. Und du sagst selber, wenn wir starten, da können wir nicht gleich schrauben. Ich finde auch diesen Ausdruck sehr gut, ne, an Motivation. Oder wir gucken erstmal, was rauskommt. Und wir müssen dem ganzen Faktor Zeit, ja, genau diese Worte, deine Sätze, die lassen sich halt, ne, da ist einfach jetzt hier die erste Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für das hochbegabte Kind dabei, eine Rede zu schwingen. Das lässt sich 1:1 auf begabte, talentierte Kinder im Kontext Schule übertragen, die ja auch in Teilen gar nicht gefragt werden, ob sie jetzt an der einen oder anderen Stelle sofort bereit sind, Leistung zu erbringen, nur weil sie vielleicht, was durch eine Testung belegt ist, ein paar Umdrehungen mehr in sich tragen, die sie aber vielleicht für sich selbst noch gar nicht entdeckt haben und an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch gar nicht leben wollen.
Könnte man sagen, ist das so, dass der manipulative Charakter rausgenommen wird, dass der nicht im Vordergrund steht und hier mehr, so habe ich das auch gerade bei dir verstanden, so auch so ein Stück weit des Selbstentdeckens, auch also im Sinne von so auch Potenzial, was für ein Potenzial, Potenzialentfaltung. Also nicht erstmal so, pass mal, wir müssen jetzt reden, weil morgen musst du mal 3 Tore mehr schießen, sondern im Sinne von zu gucken erstmal, was so ist. So habe ich das jetzt verstanden, also erstmal viel niederschwelliger und weniger manipulativ, ne?
Ja, also am liebsten überhaupt nicht manipulativ. Ja. Also das wäre tatsächlich, also dieses Entdecken ist ein großer Faktor. Also wenn ich daran zurückdenke, also was ich jetzt auch eben von meiner Lebensgeschichte erzählt hatte, mit 19, diese mit 18 fertig, dann mit 19 fertig zu sein, eigentlich nicht zu wissen, wo es lang geht und nicht zu wissen, was ich kann und eigentlich so in dem, wo ich jetzt gelandet bin, das fing ja irgendwann, wann habe ich das Studium angefangen? Da war ich 27. So, und ich würde bei Weitem nicht sagen, dass ich jetzt irgendwo fertig bin oder sowas, sondern es geht ja weiter. Sicherlich habe ich gewisse Richtungen eingeschlagen und so, aber also gewisse Entscheidungen getroffen. Aber der Faktor Zeit ist ein ganz, ganz erheblicher. Und weil er einfach Zeit gibt für Erfahrung. Man kann vielleicht darüber reden, dass man sagt, ich bin ein Erfahrungsfaktor bei in der Auseinandersetzung, entweder mit den Jungs oder mit den Mitarbeitern, Trainern da, dass ich einfach irgendwo ein Spiegel sein kann oder was weiß ich, wie man das nennen möchte, dass man plötzlich vielleicht mal über Themen redet, über die man vorher nicht geredet hat. Und da was rauskommt, ja.
Aber durch die Sensibilisierung vielleicht auch, ne, kann man dann vielleicht so vielleicht auch sagen, ne? Also.
Auch das, ja.
Finde ich gut.
Ja.
Auch nochmal das, was du sagst, das ist echt spannend, das sehe ich auch so. Ich sträube mich tatsächlich, damit, da kann ich mich ja mal outen, ne, als ein totaler, ja, Feind ist schon zu krass formuliert, aber ich bin kein Freund von dieser Krankheitslehre im Sinne von Erkrankung, weil das impliziert immer, dass was fehlt oder was kaputt ist. Und da bin ich ja null Freund von, auch wenn wir uns im Gesundheitssystem so, ja, diese Perspektive zunutze machen, weil daran auch Leistungen geknüpft sind. Aber letztendlich ist mein Menschenbild, dass jeder die Lösung schon mitbringt, nur vielleicht, sag mal, gefühlt am Schlauch steht, so nach dem Motto, Brille am Kopf, wo ist meine Brille? Und in dem Moment sehe ich die einfach nicht, aber ich habe sie ja trotzdem, ne, so. Und da dann zu gucken, wie kann ich das nutzen, was ich mitbringe, ohne das Gefühl zu haben, mir fehlt was.
Also das eine ist das irgendwie, dass es im Prinzip so autonom in sich ist. Also dass es wie so ein Samen, der im Wüstenboden sitzt, einfach nur dieses einen Regens abbraucht und alles andere ist angelegt. Also die Blüte kommt von ganz alleine dann und sie beschreitet den nächsten Zyklus sozusagen. Das ist das eine. Das andere glaube ich, dass auch jeder Lösung mit sich bringt, die wir dann in dem Moment vielleicht auch als Störung beschreiben. Also jeder wird im Umgang mit Autoritäten auf seine ureigenste Kindheit zurückgestoßen. Irgendwie, was war der erste Umgang mit Autoritäten? Wie verhalte ich mich gegenüber Autoritäten? Und das mag zum Beispiel ein Moment gewesen sein, wo man sagt, sich zurückzuziehen, zu lügen, aggressiv zu werden, das war so ein sehr, sehr gutes Mittel. Das war ein astreines Mittel, um da rauszukommen. Mhm. Aber plötzlich ist das natürlich im Umgang mit anderen nicht mehr das richtige Mittel. Das heißt, jemand wendet eigentlich die ganze Zeit seine Lösung an, die immer gut funktioniert hat, und jetzt funktioniert sie nicht mehr. Und das ist dann irgendwie was ja auch den Konflikt, also man merkt das ja, dass es nicht funktioniert, was dann diesen Konflikt erzeugt. Ja. Und dann jetzt zu gucken, okay, da ist ja mehr als diese eine Antwort auf diese frühere Autorität, die du hattest, oder was, genau. Das ist jetzt einfach nur als Beispiel da drin genannt. Aber trotzdem möchte ich dir das andere nicht nehmen, weil es eine Stärke von dir ist. Mhm. Es ist eine Stärke von dir, dass du lügen kannst, um es mal massiv zu sagen. Es ist eine Stärke von dir, depressiv zu werden, um dich aus der Situation rauszuziehen, genau, die du nicht ertragen kannst. Wunderbar.
Ja. Also eine ganz andere Perspektive.
Ja, super. Auf die ganz Situation. Großartig. Gefällt mir sehr gut. Ja. Ja, und ich glaube einfach, wenn wir jetzt mal den Bogen schlagen, ich denke, wie gesagt, ich erwähnte es ja eben, dass ich dich seinerzeit eben als Referenten gebeten hatte, auch für uns, also Eltern hochbegabter Kinder, einen Vortrag zu halten. Und was glaubst du? Ich sagte es ja gerade schon, dass dein Vortrag auf große Begeisterung gestoßen ist. Was glaubst du, hat den Leuten am meisten, was glaubst du als Referent, hat den Leuten so gefallen an deinem Vortrag? Hast du da eine Ahnung? Also bitte. Es geht ja nicht. Ich meine es natürlich nicht platt in Bezug auf deine Person. Nein, ich dachte jetzt inhaltlich. Ne?
Ja, ja.
Wie das natürlich auch. Aber vor allen Dingen, wie erklärst du dir das? Was genau nimmt so mit? Ich meine, du bist, was du bist. Du sagst das ja auch ganz offen, ne? Dass also deine Haupttätigkeit noch immer der Fußball, ja, ne? Dein Psychologiejob, den übst du ja derzeit, ne, hauptsächlich auf dem Fußballfeld aus. Nichtsdestotrotz, aber habe ich ja jetzt eben schon mehrfach herausgestellt, sehe ich ja da Parallelen.
Ja.
Ob ich nun da talentiert bin oder da talentiert. Ich bin an der einen oder anderen Stelle eventuell fortwährend dabei, mich zu demotivieren, ohne es zu wissen, mich zu blockieren.
Ich meine, das sind also die Themen, die ich da angesprochen hatte bei der Fortbildung. Das war vor allen Dingen, also beziehungsweise der Vortrag ging sowohl im Verein selber als auch vor den Eltern, war das, war eins der Hauptthemen, war Mindset. Und das geht auf eine Idee von Carol Dweck zurück, die eine Unterscheidung getroffen hat zwischen einem statischen Selbstbild oder Fixed Mindset und einem Growth Mindset, also ein Selbstbild, was auf Dynamik, auf Wachstum angelegt ist. Und der große Unterschied zwischen beiden ist, dass die mit einem dynamischen Selbstbild Situationen als Lernsituation wahrnehmen. Mhm. Also was kann ich aus dieser Situation ziehen? Was hat das vielleicht mit mir zu tun? Was muss ich ändern? Wohin muss ich gehen? Welche Aufforderungen hat das Ganze? Und die mit einem statischen Selbstbild, und da zählen wir auch ganz groß den Begriff Talent dazu, eher auf Erhalt sind. Also die versuchen, die irgendwann mal gelabelt wurden mit dem Begriff Talent, und jetzt müssen sie stetig beweisen, dass sie dann auch wirklich dieses Talent haben. Was in mancher Hinsicht dazu führen kann, dass genau das Gegenteil passiert, dass sie dieses Bewahren führt eigentlich dazu, dass sie sich immer weiter eingraben, dass sie, dass eine Anstrengungsbereitschaft fehlt, weil würde ich mich anstrengen und an meine Grenze stoßen, hieße das ja, ich sei kein Talent. Mm. Das sind Themen, die sind natürlich frei, auch wie wir es vorhin hatten, im Prinzip vom Sportkontext, sondern sie betreffen jedermann.
Eigentlich jedermann, natürlich.
Und also ich hatte das Buch gelesen, das ist toll, übrigens wesentlich besser auf Englisch. Mindset heißt es, das heißt Selbstbild. Das war das Thema damals. Und ich ertappe mich selber genau. So häufig, ja. Wie ich in diesem Fixed Mindset drin bin.
Ja, Lob war ja auch so ein Teil davon. Lob. Ne? Also genau, also diese, also sozusagen der Umgang mit Lob. Ne? Also das Lob, ne? Also wir sprachen ja davon, dass du diesen Vortrag eben auch für Eltern gehalten hast, von wegen, was ja etwas Natürliches ist für Eltern, generell, denke ich, ihr Kind zu loben. Aber dass man tatsächlich auch falsch loben kann, ne?
Ja, es das geht darum.
Halt erheitert. Ich kann mich erinnern, ne? Dass das zumindest für Erheiterung oder vielleicht könnte man im besten sagen, ja, auch an der Stelle eben Verwunderung oder letztlich aber auch vielleicht Neuland. Ne? Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. An der Stelle.
Ja, Lob hat zweierlei Konsequenz. Die eine ist es natürlich irgendwie, man fühlt sich geschmeichelt, irgendwie so ein Bauchpinseln und das ist ja auch schön.
Alles gut.
Ne? Also man liegt da ja auch gerne und suhlt sich eine Zeit lang da drin. in dem Zusammenhang ist es zweierlei. Das eine ist, was lobe ich? Also lobe ich ein Ergebnis, was zustande gekommen ist? Oder lobe ich die Anstrengung, die vielleicht für ein Ergebnis gesorgt hat? Also wo auch sein kann, dass man sagt, hey Mann, egal was da jetzt rauskommt, ich weiß, wie sehr du gearbeitet hast, um da was zu erreichen. Also wo ganz klar die Anstrengung im Vordergrund steht und die Anstrengung im Endeffekt das ist, was mich ändert. Also wo ich selber irgendwo eine Entwicklung habe und nicht der Erhalt irgendwas. Also ich hatte mal Jungs, die haben ihr Leben lang geschummelt. Die hatten das Problem, dass sie dann im Abitur wieder schummeln mussten. Und wenn die natürlich immer wieder das Lob kriegen für das Ergebnis, was sie gemacht haben, die Note, die sie gekriegt haben.
Haben die keine Veranlassung, sich zu verändern.
Überhaupt nicht. Na, das ist das eine. Das andere ist, also Lob schafft einen Standard. Deshalb ist irgendwie das Gegenteil von Lob, würde immer ganz gerne Kritik. Wir sollen nicht kritisch sein oder irgendwie sowas, sondern immer am besten alles loben. Lob macht im Prinzip genau dasselbe. Es schafft einen Standard. Ja, also du hast eine Eins geschrieben. Toll. Da muss ich diesem Standard diesen Standard immer wieder erfüllen. Was natürlich auch eine Unzufriedenheit damit sich bringt. Also sagst, oh, ich habe diesmal nur eine 2. Wer weiß, vielleicht war diesmal der Rattenschwanz von 4 und 5 hinten dran nicht so groß, dass die Arbeit nicht hochgedrückt werden musste oder irgendwas. Also ich habe ja keine valide Aussage dafür, ob ich diesmal besser war oder nicht, sondern das sind einfach nur 2 Noten, die da stehen.
Richtig. Was ich dafür getan habe, um an die eine oder andere zu kommen. Ich kann mich ja an Klassenarbeiten erinnern, da war eine 3 das beste Ergebnis, weil eben das so eine, kennt ihr bestimmt alle aus der Schulzeit, so eine komplett versemmelte Klassenarbeit, wo die Lehrerin wutschnaubend vor der Klasse stand und sagte, die wird wiederholt, ne?
Ja, beziehungsweise sie gesagt hat, ich habe sie ein bisschen hochgedrückt, damit ich sie nicht wiederholen muss.
Oder so rum, genau. Ja, aber ich will nur sagen, in dem Fall war ja eine 3 eine tolle Note. Vor dem Hintergrund, der Rest hat 4 und 5. Gegebenenfalls 6, ne? Insofern, es ist ja letztlich tatsächlich der Faktor Anstrengung, was habe ich gegeben, um diese 3 vielleicht aus mir rauszuholen. Letztlich, da sollte das Augenmerk hingehen.
Ja, also ich finde immer, Leistung ist ein Beiwerk, ne? Also in dem Moment, wo man sich für irgendwas interessiert, wo man irgendwo Lust hat auf irgendwas, wo man eine Anstrengung zeigt, wird irgendwann ein Ergebnis ganz automatisch kommen.
Also das ist eben der Ansatz, vorbei. Der dahinter steht.
Ja, ja, ne? Da kommt man eigentlich gar nicht dran vorbei. Ja,
ja, spannend, total interessant, finde ich wirklich großartig und auch immer wieder so einleuchtend. Also
Es gibt da tatsächlich noch auch tatsächlich eine sehr sportliche Komponente drin in dieser Sache, weil der Körper kann schon sehr, sehr viel. Also der, wenn er sich irgendwie Bewegungen durchführt und einimpft so nach und nach, Dann hat das irgendwann drin. Das ist, die meisten kennen das vom Autofahren. So diese erste Stunde, wenn man Autofahren lernt, dann sucht man nach unten die Kupplung und dann irgendwann den ersten Gang drin. Dann, wie komme ich, lasse ich die jetzt kommen? Und so, das ist ganz, so ein ganz bewusster Prozess. Aber Sport in sich ist, wenn man das irgendwann beherrscht, ist es nicht mehr bewusst, sondern sehr unbewusst. Mhm. Wenn ich jetzt aber ein Lob ausspreche für irgendwas, das heißt, boah, toller Schuss oder super Slice oder irgendwie sowas, dann öffne ich die Büchse der Pandora. Dann fängt nämlich derjenige an, darüber nachzudenken, wie er das denn gemacht hat. Und das führt dazu, dass ich von diesem expliziten Prozess wieder in mich reingehe und darüber nachdenke, was in der Regel dazu führt, dass ich es danach nicht mehr kann. Bis ich wieder vergesse, dass ich doch nicht darüber nachdenke.
Das ist ja mal ein Ding. Das finde ich ja total interessant. Und stelle ich mir das dann so vor, das sagen die zu dir dann? Also ich meine, du bist ja jetzt seit einigen Jahren so im Geschäft. Kommen dann junge Spieler und schildern dir genau solche Themen? Können die das sofort so benennen?
Dass nein, das nein.
Dieses also, Bewusstsein.
Also sie merken schon, wenn sie irgendwas erstmal wieder trainieren, dass es dann nicht so gut läuft. Mhm. Das merken sie.
Das merken sie.
Ja.
Aber die können nicht diesen Prozess, der in ihnen abgeht, den erleben die nicht.
Nein, aber konnte ich bei Weitem bis dahin auch nicht. Also ich habe ja einfach genommen, damals, wie es war.
Okay, nein, ist ja wertvoll und wichtig. Okay, das ist dann halt, sagen wir mal, einfach an der Stelle unterschiedlich. Ne?
Ja.
Das hängt von der Person ab, inwieweit die da in sich offen ist, das schon benennen zu können.
Ja. Wobei, also das merken sie schon, das ist dann irgendwie eher, das finden sie komisch oder irgendwie so, ne?
Ja.
Also das, das können sie auch benennen in dem Zeitpunkt, aber also es ist jetzt nichts, was sie sagen, okay, wie ändere ich das denn oder so, was auch gar nicht so einfach ist, weil du musst ja dann wieder versuchen, nicht drüber nachzudenken.
Genau.
Und das ist wieder rosa-rote Elefant.
Ja, wieder. Denk da nicht dran.
Nee, genau. Wobei es gibt schon Mittel und Wege, das dann hinzukriegen. Ne? Also vor allen Dingen irgendwie so ein externes Ziel zu machen. Also nicht mehr zu sagen, okay, wie legst du denn jetzt den Gang ein, sondern versuch mal da vorne an die Straßenkreuzung zu fahren.
Okay.
Und dann ist eigentlich der ganze Prozess raus, der körperliche.
Ich stelle mir das gerade ganz spannend vor, jetzt gerade beim Fußball, ne? Dann kommt der Trainer, ne, pfeift die alle zusammen oder sagt so, das machst du besser und das, wo ist dein Kopfball hier und so weiter. Und du stehst dann da und denkst dir so, okay, so, was mache ich denn damit? Weil die ja vielleicht dann auch so, vielleicht auf der einer Stelle bestärkt, an der anderen Stelle verunsichert oder wie auch immer werden, aber die spüren vielleicht ein Druckgefühl. Ne? Und ich habe dich jetzt so verstanden, dass du denen eine Möglichkeit gibst, dann über die Gespräche wieder mehr so zurückzukommen, so zur... Ich komme vielleicht direkt mit dem Begriff, so der bei mir dann so sich visualisiert, ist der Begriff Intuition. Also diesem Gespür zu gucken, okay, keine Ahnung, ob es das ist. Ich probiere es einfach aus, ob ich nochmal da reinkommen kann, reingehen kann oder nicht. Weiß nicht, ob das passt oder ob das jetzt von mir
nicht. Ja, ist also auf jeden Fall eine der Dinge, woran wir teilweise versuchen zu arbeiten.
Ja. So ein bisschen den Charakter merke ich gerade so wie in der Klinik wahrscheinlich, von meiner Klinikzeit dann noch, wenn der Chefarzt kommt und sagt so, und der Patient sagt dann so, mir geht's heute besser. Ach super, können wir sie direkt entlassen? Und man denkt sich so, oh nein, so weit wollte ich doch nicht gehen. Und der auch nicht, wollte nur den Erfolg nennen, ne? Oder irgendwie sowas, ne? Dass du dann so, also dass halt quasi ein Trainer oder jemand, der nochmal eine andere Fokussierung hat, automatisch auch dann, ja, eine andere Beeinflussung hat auf die, auf jetzt in deinem Bereich, ne, auf die Spieler, auf die Talente.
Also Trainer ist die Hauptperson, also hat erheblichen Einfluss, weil er natürlich auch derjenige ist, der aufstellt und so. Ne? Also es ist eine, ist eine ganz klare Autoritätsperson für die Jungs. Bringt natürlich auch, also es ist immer mehr geworden, auch eine erhebliche Kenntnis und Wissen davon mit. Trotzdem ist nicht immer heilsam, alles zu benennen. Also wenn jetzt jemand am Tor vorbeischießt und man sagt, schieß das nächste Mal rein, dann weiß ich das als Spieler selber.
Ich habe mal eine Frage, die ist gerade mal an dich gestellt. Die kommt mir gerade zu den Kopf, die habe ich mir noch nie gestellt, aber die kommt gerade, die visualisiert sich gerade. Und zwar, warum gibt es eigentlich keine Frauen als Trainer?
Gibt's.
Cool. Spannend. Ist mir noch nie begegnet.
Aber bei Bundesliga-Mannschaften,
nein.
Wo Jungs trainieren, nee. Wenn dann bei Frauen, ne?
Nee, es gibt,
Im Frauenfußball, Entschuldigung, die korrekte Bezeichnung ist, im Frauenfußball gibt es Frauentrainerinnen, ne? Weibliche.
Wieso nicht?
Im Männerbereich? Weibliche Trainerin.
Also es gibt es auch im Männerbereich. Also es ist aber sehr, sehr wenig.
Ja.
Also es gab jetzt zwei Trainerinnen in der Regionalliga West tatsächlich.
Okay.
Einen meinen Sportfreunden Lotte und eine in Strehle. Okay. Es gab mal eine in der zweiten französischen Liga. In Clermont Foot heißen die. Und also es ist wirklich sehr, sehr vereinzelt.
Ja.
Es ist sehr, sehr männerdominiert. Also auch um das Trainerdasein herum. Mhm. Es gibt da auch recht klares Rollenbild häufig. Also Physiotherapeutin wird akzeptiert, Psychologin vielleicht auch. ist einfach noch sehr, sehr wenig. Ist sehr schade, weil ich glaube auch da, wie überall, uns ein Abbild der Gesellschaft eigentlich sehr gut tut.
Stimmt, ja.
Ja, guck, das so ist er halt. Ne?
Spannend.
König Fußball heißt es ja auch. Ne? Damit ist ja im Prinzip alles gesagt. Ja. Du hast eben gesagt, dass du dich aber auch selbstständig gemacht hast als Psychologe. Wer darf zu dir kommen, Ingo?
Ja, genau. Ja, im Prinzip alle. Also ich habe es Sportpsychologie genannt oder Sportpsychologe, habe es durch einen Slash getrennt, nicht durch einen Bindestrich oder irgendwie sowas, einfach um zu sagen, okay, ich habe den Sport, ich habe die Psychologie, ich habe auch beides zusammen. Im Prinzip kann jeder kommen.
Das machst du aber hier in Mülheim oder auch in Stuttgart?
Nee, das mache ich in Mülheim.
Das machst du in Mülheim.
Genau, das ist auch eher sozusagen zu den Leuten zu kommen. Und das ist das ist sehr unterschiedlich, wer dann da kommt. Also von jugendlich noch, also wobei dann älteres Jugendalter, bis hin zu ganz normal gestandene Erwachsene. Der Sport ist oft der Türöffner.
Der Sport ist der Türöffner. Und wenn ich jetzt einfach mal so neugierig frage, wenn du dann, sagen wir mal, so einen vielleicht jungen Menschen begleitest im Sport, darf ich fragen, ist dann das Setting auch deine Praxis oder würdest du sagen, nö, da bin ich durchaus flexibel, wir gehen auch schon mal gerne raus?
Da bin ich flexibel. es ist ein bisschen die Frage, wo derjenige herkommt. Also es war meistens jetzt, dass wir einfach telefoniert haben, beziehungsweise Videotelefonie oder sowas. Mhm. Also wie es jetzt halt seit...
Wie es halt aufgrund der Corona, ja, natürlich.
Genau. Mhm. Aber sonst, also ich gehe gerne raus spazieren. Also es ist, oder auf, meinetwegen können wir auf den Sportplatz gehen, die gerade alle gesperrt sind. Ne? Aber also es ist...
Es ging mir jetzt um Setting, dass du also auch durchaus offen bist für.
Ja, ja, also es liegt, glaube ich, eine große Wahrheit in der Sache, in Gang zu kommen. Also wortwörtlich.
Nein, ich frage ja nicht zuletzt aus eigener Sicht, weil ich ja persönlich auch die Erfahrung gemacht habe, dass ich schon Kinder getroffen habe, wo ich den Eindruck hatte, Spaziergang könnte nicht schaden, ne? Wir bewegen uns mal, oder, ne? Um es mit Harpe Kerkelings Film, der Junge muss an die frische Luft.
Super.
Ja. Also wirklich dieses in Gang kommen, sich bewegen, weil einfach gerade, so erlebe ich es, wenn gerade Kinder, Jugendliche nicht so recht wollen, also sich öffnen wollen für das, was wirklich, ich sag jetzt mal, der Gegenstand sein sollte, um dann auch ans Arbeiten zu kommen. Mhm. Das ist einfach draußen schneller gegeben, dieses Get in Contact. Ja. Man hat einfach viel mehr Möglichkeiten einzugehen auf die Dinge, die einen umgeben in der Natur oder eben im Sportsetting, um dann einfach vielleicht schon gleich auch etwas wahrzunehmen und zu spiegeln, so wie du es gerade nanntest, ne? Wo ist meine Brille? Ach ja, du hast sie doch.
Ja, ja, genau.
Du hast sie nur gerade verlegt an dir.
Genau.
Ja, es ist also dieses in Gang kommen. Ich mache gerade auch eine psychodramatische Weiterbildung. Also von daher, da ist das in Gang kommen ein ganz großer Faktor. kommt auf die Person an. Also, aber klar, also ich meine, meine Freundin erzählte mir von einer, von dem Sohn einer Freundin von ihr, der ist zum Lernen immer am Tisch rumgerannt. Und sie hatte sich Sorgen gemacht und er wollte einfach nur lernen.
Wunderbar. Ja, das ist doch ein super
Ja, ich hätte noch eine Frage. Wolltest du, glaube ich, den Schluss? Nee, okay, gut, gut, habe ich. Eine Frage, die bleibt mir noch unbedingt so auf der Zunge, liegt mir auf der Zunge, ist so, wenn wir jetzt nochmal davon ausgehen, Vision, ne? Man hat eine Vision von etwas, von sich, vielleicht auch jetzt zu unserem Thema Anderschlau, Hochbegabung, Hochsensibilität oder dergleichen, ne? Und es geht jetzt um Potenzial. Gibt es irgendwas, was du empfehlen würdest, ohne jetzt einen Anspruch zu haben, das ist jetzt der richtige Weg, aber so als vielleicht als einen Impuls oder als eine Idee oder als eine Orientierung, was eine Person machen könnte, wenn sie noch verunsichert ist oder noch nicht so weiß, ne? Wie kann ich meine Vision, vielleicht ist es die Vision, oder wie kann ich dem näher kommen oder es ausprobieren oder dergleichen? Gibt es da irgendwas, was du da sagen könntest, wenn jetzt so ein Hörer da drunter ist?
Also wo, in welche Richtung man sich bewegen möchte.
Zum Beispiel, genau, wenn man, um zu seiner Vision zu kommen oder vielleicht auch die Vision zu leben, also sich selbst.
Ja, also so einfach ist das gar nicht, weil ich habe es selber auch gemerkt, dass ich einfach viele Anläufe brauchte und ja auch immer noch nehme. Mhm. Das eine ist, glaube ich, tatsächlich ins Tun zu kommen. Also das merke ich immer wieder, dass ich selber für irgendwas stehe und denke so, oh. Und in dem Moment, wo ich anfange, wird dieser Berg kleiner. Und es mag sein, dass ich dann irgendwie, dass er kleiner wird und ich irgendwann dann nochmal einen Umweg nehme oder irgendwie sowas, aber dieses in eine Handlung reinzukommen,
Learning by doing,
meinst du so? Ja, ganz extrem. Also so, egal was das ist. Also, nee, ist es nicht egal, was das ist. Also wenn man jetzt, also kleine Kinder können nicht lernen, über die Straße zu gehen. Es ist immer so ein bisschen.
Ja, klar.
Genau. Also ich glaube schon, dass jeder das Recht auf die Konsequenzen seines Tuns hat. Aber es hat eine obere Grenze.
So ein Spielraum.
Ja, genau. Also der endet bei der Freiheit der anderen zum Beispiel. Aber
das Runde muss ins Eckige.
Ja, da fast nicht. Also da soll jemand Fehler machen bis zum Abwinken. Also es ist. Ich mache mal ein ganz ungefährliches Beispiel.
Ja.
Ich habe letztes Jahr zum ersten Mal angefangen, Tomaten anzubauen, vom Samen an. Und ich hatte mir Samen bestellt und war ganz, ganz glücklich darüber und hatte dann irgendwie meine 50 Samen. Und ich glaube, ich habe 30 ersoffen. Und also direkt ohne dass sie überhaupt eine Möglichkeit hatten, zu kommen. Und 11 noch nachträglich durch Wasser getötet, weil es ja mal hieß, Tomaten brauchen Wasser. Und ich hatte mir auch im besten Wissen und Gewissen so eine wiederverwertbare Einsatzschale geholt und alles. Dies Jahr nehme ich Eierpappen, weil da weiß ich, wie viel Wasser drin ist. Das kann ich prüfen. Also das ist irgendwie was ich aus dem letzten Jahr gelernt habe. Und ich sage mal, mit Tomatensamen kann man es halt machen. Bei Tieren wäre das schon wieder eine andere Nummer.
Ja, genau.
Vielleicht
der Tomatenverein.
Ja. Nee, die sind, glaube ich, recht froh darüber, dass es aber das ist ein ganz ungefährliches Beispiel für das, was ich am Machen gelernt habe. Mhm. Und das geht aber auch in Auseinandersetzung mit meinem Sohn. Mhm. So, wo ich sag, hey, Moment, ich habe das so und so gemacht und das hat das und das mir wiedergegeben. Irgendwie nicht cool. Mhm. Ich möchte was anderes haben, irgendwie so. Was ist passiert?
Ja.
Und aber das Wichtige ist, dass ich es gemacht habe. Und auch da gibt's die Grenze. Ich will ihn nicht schlagen, ich will ihn nicht verbal nötigen oder irgendwie sowas. Aber sozusagen, was mache ich mit, was mache ich nicht mit? Ist auch gut, dass ich eine Grenze habe, weil ich mache viel mit. Aber diese Auseinandersetzung, also nur durch die Handlung kommt man in Begegnung und nur über die Begegnung lerne ich. Mhm. Und da ist, glaube ich, dann ein großer Moment, wo ich graben kann und sagen kann: Okay, was ist denn meine Vision? Wo ist denn mein Interesse? Und im ureigenen Interesse bleibt man drin. Wenn man das gefunden hat, ist es.
Ja, aber das ist doch ein grandioses Schlusswort. Ja, wunderbar. Lieben Dank.
Vielen Dank.
Lieben Dank Gerne. Für deine Zuschauung. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Du tust es.
Du bist es.
Du lebst es.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn du uns deine Gedanken, Ideen, Anmerkungen mitteilst.
Schick uns einfach eine Mail an post@anderschlau.de.
Wir freuen uns, wenn du unsere Gedanken weiterdenkst,
weitergibst
und weiterempfiehlst.